Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne schon mal Markus 2 aufmachen. Es wird gleich auch an der Wand angezeigt werden. Wir werden heute eine Geschichte lesen und hören, die wahrscheinlich 99% von euch schon kennen. Und da liegt immer eine gewisse Gefahr drin, wenn wir Geschichten schon ganz gut kennen. Ich habe ja in Berlin und in London studiert, habt ihr jetzt schon mitbekommen. Und in Berlin habe ich an der Hochschule studiert. Und die Prüfungen dort sahen so aus, dass man im Prinzip das, was die Professoren einem beigebracht hatten, dass man das wiedergeben können musste. Also ich habe unglaublich viele Slides auswendig gelernt, unglaublich viel Wissen, was mir vermittelt wurde, musste ich dann in den Prüfungen wiedergeben. Ich kann dankbarerweise sehr gut auswendig lernen. Und so habe ich da eigentlich immer sehr gute Noten bekommen, einfach weil ich das Wissen gut wiedergeben konnte. Dann bin ich nach England gegangen, habe in London an der Uni studiert und habe dort die Hausarbeiten ähnlich angesetzt, dass ich all das Wissen, was mir vermittelt wurde, in diesen Hausarbeiten sehr gut zum Ausdruck gebracht habe und habe immer eine 3 bekommen. Und dann wartet man ja erstmal ab, so nach ein paar Monaten, nach den ersten regelmäßigen Noten, die immer so die 3 waren, habe ich dann das Gespräch mit dem Professor gesucht. Und er meinte, ja, Herr Lukert, Sie zeigen ganz deutlich, dass Sie alles wissen, was ich Ihnen vermittelt habe, dass Sie das sehr gut wiedergeben können. Und das ist hier die Note 3. Wenn Sie bessere Noten schreiben wollen, dann müssen Sie beweisen, dass das Wissen, was Sie vermittelt haben bekommen haben, dass Sie das in Ihrem Kontext oder in einem anderen Gebiet anwenden können und dadurch neues Wissen kreieren. Und wenn ich dann quasi selber was dazu lerne, dann kriegen Sie eine bessere Note. Das war der Anspruch der. Ganz viele von uns Christen, die wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdiensten sitzen und Predigten hören, haben dieses Denken von der Berliner Hochschule. Wenn ich an Sonntagmittag noch weiß, worum es in der Predigt ging, dann ist mein Job erfüllt. Und da möchte ich euch sagen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Bibel so viel mehr ist als Geschichten, die wir kennen sollten. Ich glaube, dass es Gottes lebendiges Wort ist und dass er durch seinen Heiligen Geist sprechen möchte dadurch zu dir und wirklich dein Leben verändern möchte. Und erst wenn das, was du hier hörst, auch sichtbar wird in deinem Alltag, dann hat es einen wirklichen Mehrwert. Also wir sind ganz oft so, ich sage das immer so christliche, so Konnoisseure geworden, die wir lieben das, über den biblischen Text zu reden und dann am Sonntagmittag beim Mittagessen den Ehepartner zu fragen, und wie hat dir die Predigt gefallen? Aber es gibt keine irrelevantere Frage als, wie hat dir die Predigt gefallen? Darum geht's doch gar nicht. Ich bin nicht gekommen heute Morgen, damit euch die Predigt gefällt, um jetzt ein bisschen Unterhaltung zu liefern. Die wichtige Frage ist doch, Schatz, was hat Gott zu dir gesprochen heute durch die Predigt? Was ist dir heute klar geworden durch Gottes Wort? Und so möchte ich uns ermutigen, an diese Geschichte ranzugehen, die wir alle schon mal gehört haben, mit der Frage, Gott, was möchtest du heute in unser Leben hineinsprechen? Was hast du ganz konkret für mich vorbereitet? Ich lese aus Markus 2 ab Vers 1, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?« dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?« fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen?« Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass das nicht einfach eine historische Anekdote ist, sondern dass das auch heute noch etwas ist, wodurch du zu uns sprechen möchtest. Und wir laden dich ein, wir geben dir den Raum und wir bitten dich, dass du auch das Hören in uns bewirkst und dass du sprichst in unser Leben, in den Kontext von jedem Einzelnen von uns. Lass uns deine Stimme hören. Amen. Und das Erste, finde ich, was wir in dieser Geschichte sehen können, ist, dass diese vier Männer überzeugt waren, dass eine Begegnung mit Jesus die Macht hat, alles zu verändern. Also diese vier Männer, die waren so überzeugt, wenn wir es nur schaffen, diesen, und wir wissen nicht genau, ob das ein Bekannter war, ob das ein Freund war, ob das ein Verwandter war, wir wissen es nicht genau, aber sie wussten, wenn wir es nur schaffen, diesen Mann vor Jesus zu bringen, dann hat das das Potenzial, dass sich alles verändert im Leben von diesem Mann. Und das klingt vielleicht so banal, aber es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Jesus Christus ist nicht einfach eine Ideologie oder eine Philosophie oder eine Theologie oder eine Weltanschauung oder was weiß ich. Jesus Christus ist hoffentlich nicht nur ein Name, der irgendwie bei euren Häusern dran steht, sondern Jesus Christus ist der lebendige Sohn Gottes und eine Begegnung mit ihm hat die Macht, alles in unserem Leben zu verändern. Und vor kurzem habe ich von einem unserer Mitarbeiter in Zentralasien gehört, dass sie ein kleines Team ausgeschickt haben, um dort sehr ländliche Regionen und viele, viele Dörfer, wo die Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Und sie haben ein kleines Team ausgesandt, um dort von Dorf zu gehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Und sie kamen in ein Dorf rein und begegneten einer Frau, die offensichtlich völlig durch den Wind war, die betrunken war, die ungepflegt aussah und ihre Kinder rannten umher, die genauso ungepflegt waren und es war wirklich ein bitterer Anblick und sie haben angefangen, mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen und ein Teammitglied, eine Frau, hat angefangen, ihre eigene Geschichte zu erzählen und hat gesagt, weißt du was, ich war genau da, wo du jetzt warst, wo du jetzt bist. Ich war abhängig von Drogen, abhängig von Alkohol. Ich konnte mich um meine eigenen Kinder nicht kümmern, dass mir der Staat meine Kinder weggenommen hat. Und ich bin, als ich am Boden meines Lebens angekommen bin, in ein Reha-Zentrum gekommen, in ein christliches Reha-Zentrum und habe dort Jesus kennengelernt. Und die Begegnung mit Jesus hat mein Leben verändert und heute kann ich mich wieder um meine eigenen Kinder kümmern. Und während sie diese Geschichte erzählt, fängt die Frau an zu weinen. Und sie reden noch mehr über Jesus mit dieser Frau und fragen, möchtest du das auch erleben? Und die Frau reagiert und sagt, natürlich wünsche ich mir das auch für mein Leben. Und sie beten mit dieser Frau und sie fahren weg von dieser Begegnung, nachdem sie die Frau auch eingeladen haben zum Gottesdienst, der dann ein paar Tage später stattfinden sollte. Und das Team unterhält sich im Auto und fragt sich, was war das jetzt wirklich? Also die Frau war so betrunken, hat die überhaupt verstanden, was wir ihr kommunizieren wollten. Hat die überhaupt verstanden, was sie auch mitgebetet hat? Und dann war im Prinzip klar, okay, in ein paar Tagen, wenn wir Gottesdienst feiern, das ist so ein bisschen der Lackmustest, ob die Frau irgendwas verstanden hat. Und am Sonntag kam die Frau zum Gottesdienst und hatte schon ein paar Nachbarn mitgebracht, um dort auch mit Gottesdienst zu feiern. Und sie waren total ermutigt, haben wieder Zeit mit ihr verbracht und gingen dann weg in ein anderes Dorf. Und dann mussten sie zu einem dritten Dorf fahren und kamen dabei aber wieder an diesem ersten Dorf vorbei und haben gesagt, ach komm, lasst uns mal die Frau besuchen und schauen, was passiert ist. Und sie haben erzählt, sie haben ein anderes Haus und eine andere Frau vorgefunden. Sie sind gekommen, die Frau sah gepflegt aus, sie war in klarem Zustand, die Kinder sahen gepflegt aus. Die Frau hat sie gesehen, hat sofort die Nachbarn zusammengetrommelt, hat Essen zubereitet und hat gesagt, hat die Bibel rausgebracht und hat gesagt, hey, jetzt seid ihr hier, lasst uns gemeinsam Bibelstudium machen. Und das war so für mich wieder eine ganz frische Ermutigung. Jesus hat das Potenzial, alles in unserem Leben zu verändern. Und er möchte das auch heute noch machen und er tut es überall auf der Welt. Und das war dieses Bewusstsein, das diese Männer haben. Wenn wir es nur schaffen, diesen Mann zu Jesus zu bringen, dann hat das die Kraft, alles zu verändern. Und sie haben selber Verantwortung übernommen. Sie haben selber, wahrscheinlich auch aus Mitleid, sind sie tätig geworden. Also die haben nicht diesen gelähmten Mann in seinem Zustand gesehen und haben dann ein Foto davon gemacht und es auf Social Media gepostet und gesagt, oh, wie schrecklich, und wir sollten uns viel mehr für die Rechte von Gelähmten einsetzen. Was sie gemacht haben, ist die vier, und vielleicht hat sie ja mit einem angefangen, auch das wissen wir nicht, der gesagt hat, hey, lasst uns diesen Mann zu Jesus bringen. Lasst uns nicht warten, dass Gott jemand anderen sendet. Also das Gebet, Herr, hier bin ich, schick jemand anderen. Das Gebet finden wir in der Bibel nicht. Diese vier Männer, die wussten, die Begegnung mit Jesus hat das Potenzial, alles zu verändern. Und die haben die Verantwortung übernommen. Und die haben gesagt, wir werden diesen Mann vor Jesus bringen. Und ich sehne mich danach und ich wünsche mir so, dass wir alle begreifen, hey, wir haben Menschen in unserem Umfeld, die brauchen eine Begegnung mit Jesus. Auch du hast Menschen in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Firma, in der du arbeitest, in den sozialen Gruppen, in denen du dich bewegst, vielleicht sogar in deiner eigenen Familie. Menschen, die brauchen eine Begegnung mit Jesus und die haben nicht die Kraft, alleine zu diesem Jesus zu kommen. Lasst uns Verantwortung übernehmen. Lasst uns nicht dafür beten, dass Gott andere schickt, sondern lasst uns sagen, und wir wollen Verantwortung übernehmen. Denn wenn wir diese Haltung haben, dann werden wir Möglichkeiten sehen, weil wir auf einmal durch die Brille des Glaubens schauen und wir werden Möglichkeiten sehen, die andere gar nicht gesehen haben. Ich meine, diese vier Männer hatten eigentlich keine Chance, diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Das Haus war ja voll. Die sind wahrscheinlich einmal rumgelaufen, haben geguckt, gibt es noch einen Hintereingang. Da war nichts zu machen. Und die hätten jetzt sagen können, hey gut, dann klappt's heute nicht, gehen wir zurück, machen wir was anderes. Aber die haben trotzdem eine Möglichkeit gesehen, wo viele andere keine Möglichkeit gesehen haben, weil sie wirklich aus ihrem Herzen bewegt waren. Und dann haben sie gesagt, hey, wir machen das durchs Dach. Und jetzt stellt euch mal vor, was die für ein Risiko eingegangen sind. Also da bringt man einen Gelähmten zu Jesus, stell dir vor, der fällt da durchs Dach und stirbt. Du bringst einen Gelähmten, damit er laufen kann und auf einmal bringst du ihn um. So wäre die Geschichte ja nicht gerade großartig geendet. Aber diese Männer, die sind ein Risiko eingegangen, weil sie eine Möglichkeit gesehen haben, weil sie eine Chance gesehen haben. Und ich wünsche mir, dass wir wieder ganz neu Chancen sehen, weil wir glauben. Weil wir glauben, dass Gott etwas machen kann. Und ich habe vor zwei Wochen habe ich die Leiterin von unserer Arbeit im Balkan getroffen. Und die hat mir erzählt, dass das Team in Slowenien hat gemeinsam mit einer kleinen lokalen Gemeinde einen Podcast aufgenommen, wo es um den Charakter Gottes ging. Und in einer dieser Folgen ging es darum, dass Gott auch heute noch heilen kann. Und eine Roma-Familie hat diesen Podcast gehört und war völlig perplex, weil sie hatten grundsätzlich von Gott gehört, und wussten irgendwie, dass es einen Gott gibt vielleicht, aber dieser Gedanke, dass Gott auch heute noch heilen möchte, der war für sie völlig fremd. Und dann haben sie angefangen, also nachzufragen, wer hat dieses Podcast gemacht, von wem kam das, und die sind umhergegangen. Und dann sind sie eines Tages in diese kleine Gemeinde gekommen, wo unser Team auch mitarbeitet, und haben ihre 8 Monate alte blinde Tochter mitgebracht. Und sie sind zu der Gemeindeleitung gegangen und sie haben gesagt, ihr habt gesagt, dass Gott auch heute noch heilt. Wir wollen das sehen. Stimmt das? Und haben ihre Tochter eben gebracht, die blind ist. Und die Gemeinde ist zusammengekommen und hat über diesem kleinen Mädchen gebetet. Und erst ist überhaupt nichts Spektakuläres passiert. Aber als die Familie das nächste Mal zum Kinderarzt gegangen ist, hat der Arzt bestätigt, dieses Mädchen kann wieder sehen. Und das war so ein Zeugnis, sowohl für die Familie als auch für all die Menschen, mit denen diese Familie in Kontakt war, dass schon eine kleine Gemeinde in diesem Roma-Dorf entstanden ist, unter den Roma. Warum? Weil Gott auch heute noch großartige Dinge tut. Und diese vier Männer, die sahen eine Chance, wo es realistisch gesehen keine Chance gab, weil die durch diese Linse des Glaubens geguckt haben. Und das wünsche ich mir auch, dass wir lernen, durch eine Linse des Glaubens zu gucken. Und ich möchte ein paar ganz praktische Gedanken weitergeben. Wie kann das denn in unserem Alltag aussehen? Es ist immer toll, Geschichten zu hören von Slowenien und was weiß ich wo. Aber manchmal ist die Gefahr darin, dass das so weit wegwirken kann. Aber es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir auch jeder heute für uns, für euch, die ihr hier in Grünberg und Umgebung lebt, einfach praktische Impulse auch mitnehmt. Und ein Punkt, womit alles anfängt, glaube ich, ist wirklich das Gebet. Im Gebet, in dieser Gemeinschaft mit Gott, da verändern sich Dinge in unserem Bewusstsein schon. Und ich kann mich erinnern, als ich in London gearbeitet habe, in der Unternehmensberatung, dass ich jeden Morgen, wenn ich zum Büro gefahren bin, habe ich gebetet, Gott, lass mich ein Segen sein für meine Firma. Ich möchte einen richtig guten Job machen. Und ich finde es ganz wichtig, auch zu betonen, wir sind nicht nur alibimäßig in den Firmen und in unserem Umfeld aktiv, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir als Christen wirklich auch einen guten Job machen. Und es war mein Gebet immer, Herr, lass mich ein Segen für meine Firma sein. Zweitens, lass mich ein Segen sein für die Kunden meiner Firma. Die Produkte, an denen wir arbeiten, die sollen wirklich gut sein. Die sollen den Kunden meiner Firma einen guten Dienst erweisen. Und drittens, lass mich ein Segen sein für meine Mitarbeiter. Zeig mir, was heute dran ist. Zeig mir, mit wem ich sprechen kann. Und ich habe nicht jeden Tag, aber ich habe regelmäßig die Möglichkeit gehabt, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen. Und zum Teil sogar in der Kantine beim Mittagessen mit Personen zu beten, weil die Tür dafür offen war und sie durch längere Zeit der Gespräche mich mit hineingenommen haben in Dinge, die sie wirklich bewegen, wo ich dann sagen kann, hey, das tut mir leid zu hören, dass du da gerade durch eine schwierige Phase in deiner Ehe gehst oder dass du echte Fragen hast, was der Sinn deines Lebens ist, kann ich da für dich beten? Und so geniale Möglichkeiten in dem Kontext dieser Firma, weil ich morgens gebetet habe, Gott, was möchtest du eigentlich heute machen? Und das Zweite ist, dass dann mit diesem Gebet auch die Wachsamkeit steigt. Man schaut auf die Begegnungen anders. Und ich will euch da auch noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war ich einmal, als ich noch mit dem Schiff unterwegs war, war ich in Südamerika eine Woche lang im Dschungel, in einem Dorf, wo man nur mit Boot hinkam. Wir sind ein paar Stunden mit Boot hingefahren und waren in diesem Dorf, haben dort einem Pastor und einer kleinen Gemeinde geholfen mit praktischen Sachen. Und das war irgendwie cool, das war Abenteuer. Ich war 19 oder 20 Jahre alt, als Berliner Stadtjunge, so richtig im Dschungel. Das war irgendwie cool. Wir haben uns im Fluss geduscht und gebadet, weil es keine Duschen gab. Und auch das war irgendwie cool. Und dann nach ein paar Tagen erzählt uns der Pastor, dass es in diesem Fluss auch Alligatoren und Piranhas gibt. Das war dann nicht mehr so cool. Aber er meinte, nicht hier in unserem Teil, sondern ein bisschen weiter flussabwärts. Trotzdem sage ich euch, als ich das nächste Mal in diesen Fluss gegangen bin, da bin ich mit anderen Augen in diesen Fluss gegangen. Von der Oberfläche hat sich ja nichts verändert. Aber etwas in meinem Denken hat sich verändert und ich hatte ein Bewusstsein, Moment mal, wenn sich hier gleich irgendwas bewegt, was ich nicht bewegen sollte, dann rennst du raus. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen in Deutschland mit dieser Wachsamkeit durch unser Leben gehen, durch unseren Alltag gehen, durch unsere Nachbarschaft gehen, durch Lidl, Aldi oder wo auch immer ihr hier einkaufen geht, durch eure Firma geht, mit diesen Augen, die nur darauf warten, dass ihr seht, Moment mal, hier hat Gott was vorbereitet. Hier ist eine Möglichkeit da. Und es ist so spannend, jedes Mal, wenn ich auch jetzt bin ich von Christen umgeben in meinem Alltag, die kennen alle Jesus schon, von daher auf der Firma bete ich dieses Gebet nicht mehr so häufig. Aber erst vorletzte Woche habe ich auch wieder gebetet, Gott, diese Woche, zeig mir wieder, wer dran ist. So, mein Junge, 1,5 Jahre, fährt auf seinem Babyauto ins Nachbargrundstück, 60 Zentimeter Wand runter, landet auf dem Gesicht. Meine Frau ruft mich an, wir müssen ihn zum Krankenhaus bringen. Ich mit meinem kleinen Jungen zum Krankenhaus, sieht Gesicht verschrammt aus, geht zum Krankenhaus mit ihm, komm rein in ein Zimmer, wo ein Arzt da ist und ein Arzthelfer und der Arzt macht ein paar Untersuchungen, dann geht der Arzt und ich habe 5 Minuten, 10 Minuten allein mit diesem Arzthelfer und dieses Bewusstsein wieder, Gott, möchtest du hier etwas tun? Und wir kommen ins Gespräch und wir fangen, ich bin nicht so der Typ, der jetzt fragt, hey, wenn du heute stirbst, weißt du, wo du hinkommst? Andere machen das. Das finde, also auch das hat seinen Platz, ja. Aber ich komme einfach gerne erstmal überhaupt ins Gespräch. Hey, ne, wohnst du hier? Arbeitest du immer hier? Der macht sein Praktikum. Der kam eigentlich 30 Kilometer von was weiß ich wo entfernt. Und so kommen wir ins Gespräch und dann stellt er mir irgendwann auch Fragen, was mache ich denn beruflich? Das ist für mich dann immer eine gute Möglichkeit, ein bisschen auch einen Einstieg zu finden. Und dann frage ich ihn, hast du eigentlich mit Kirche irgendwas am Hut? Ja, ich bin mal vor 5 Jahren oder was weiß ich konfirmiert worden, aber wie viele? Ich habe es wegen des Geldes gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, und hat Glaube, hat das irgendwas noch in deinem Leben jetzt gerade an Relevanz? Und ja, ich glaube schon, dass es da irgendwas, irgendwen gibt, aber wirklich Relevanz hat es eigentlich nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, weißt du was, ich glaube, dass es Gott wirklich gibt und ich glaube, dass der auch sich persönlich gezeigt hat. Und ich erlebe das, dass ich mit Jesus in meinem Alltag unterwegs sein darf, mit ihm reden darf, all die Sachen, die mich bewegen, mit ihm teilen darf und dass er wirklich da ist. Und ich möchte dich ermutigen, geh dem wieder nach, mach dich auf die Suche. Weil ich glaube, dass es nicht nur irgendetwas irgendwo weit weg gibt, sondern jemanden, der dich liebt und der mit dir unterwegs sein möchte. Kurz Zeit später, der Arzt kommt rein und es ist alles gut mit meinem Sohn und ich gehe wieder. Und ich habe keine Ahnung, was mit diesem jungen Mann passiert. Aber ich durfte dort in diesem Kontext, wo Gott mich gerade hineingeführt hat, durfte ich einfach einen Samen weiter sehen, durfte ich einfach kurz was weitergeben. Und ich glaube, so viele von uns, wir haben so einen hohen Anspruch daran oder so ein Denken, was es bedeutet, evangelistisch zu sein oder und dann braucht es irgendwas Großes und Spektakuläres. Und eigentlich braucht es nur dieses Bewusstsein, was möchte Gott machen? Mit wem bin ich eh schon in Berührung und was möchte Gott dahin durchtun? Und dass wir dann lernen, ganz natürlich über das zu reden, was Gott uns bedeutet und in unserem Alltag macht. Und ich war vor kurzem mit einem Geschäftsmann in Stuttgart zusammen, der sein Leben lang Christ war und das viele Jahre als, er würde auch sagen, als U-Boot-Christ. Ich weiß nicht, ob ihr U-Boot-Christen kennt, so die sonntags tauchen sie hoch an die Oberfläche, werden erfüllt und tauchen dann die Woche über aber wieder unter die Wasseroberfläche und schwimmen so ungesehen vor sich hin. Und er sagt, vor 10 Jahren, er kann sich an diese Begegnung noch erinnern, war in einem Treffen, wo verschiedene auf Vorstandsebene Geschäftsmänner zusammenkamen. Und ein anderer Mann stellte sich vor und sagte, stellte erst seine berufliche Karriere vor, Laufbahn vor und sagte dann, und privat möchte ich gerne, dass Sie wissen, ich weiß, manche sind Fußballfans und erzählen dann von Bayern oder Dortmund oder was weiß ich. Andere sind in der politischen Partei sehr aktiv und erzählen darüber gerne. Ich möchte gerne, dass Sie wissen, dass ich Christ bin, dass ich eine persönliche Beziehung mit Jesus habe. Und das bedeutet bei mir unter anderem, dass ich jeden zweiten Mittwoch ins Altersheim gehe abends und mich dort um 2 ältere Personen kümmere. Und mein Bekannter Hartmut sitzt in diesem Treffen, auch Christ, und denkt, boah, mit was für einer Natürlichkeit und Warmherzigkeit dieser andere Mann einfach Leute mit hineingenommen hat, dass er mit Jesus unterwegs ist. Das hat ihn so inspiriert, dass er sagte, Ron, und seitdem möchte ich überall, wo ich bin, auf ganz natürliche Art und Weise Menschen wissen lassen, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und Ron, die Fragen kommen. Die Fragen kommen, weil die Menschen sehnen sich ja nach Hoffnung, nach Zukunft, nach Dingen. Aber wenn wir nie davon erzählen, wenn wir nie auch unsere eigene Geschichte teilen und ganz mutig, aber ganz natürlich in unserem Alltag das auch weitergeben, dann werden die Menschen diese Begegnung mit Jesus vielleicht nie haben. Und deswegen einfach so die Ermutigung, lasst uns solche Menschen sein, die wie diese 4 Männer andere Menschen vor Jesus bringen, damit die eine Begegnung mit Jesus haben. Und Jesus wird nicht immer so wirken, wie wir uns das vorstellen. Und auch das sehen wir in dieser Geschichte. Jesus macht auf einmal Dinge, die für andere dort im Raum erstmal überhaupt nicht in ihr Denken hineinpasst. Also Jesus sieht wessen Glauben? Wessen Glauben sieht Jesus? Den von den 4 Männern. Und dann vergibt er Sünden. Von wem? Von dem Gelähmten. Moment mal, wie funktioniert das denn? Also dein Glaube sorgt dafür, dass ihre Sünden vergeben sind? Das ist ja, also dieses theologische Konzept haben wir gar nicht. Und natürlich ist unser Glaube persönlich, das glaube ich auch, dass jeder von uns persönlich auch Glauben geschenkt bekommt von Gott, an Jesus zu glauben. Aber unser Glaube ist nie privat. Unser Glaube hat Auswirkungen auf andere Menschen. Und das wünsche ich mir, dass dein Glaube Auswirkungen hat auf andere Menschen. So, und dann vergibt Jesus Sünden, aber dieses Sündenvergeben, das ist sowas von out of the box für Schriftgelehrte, die da sind, dass die anfangen in ihrem Denken zu sagen, ey, was macht denn dieser Mann hier, dieser Zimmermann aus Nazareth, was fällt dem denn eigentlich ein hier? Und wir machen ganz oft aus den Schriftgelehrten, machen wir so die ganz, ganz bösen Jungs. Und wir dürfen da eigentlich auch mal einen Blick haben. Also die haben ja grundsätzlich mal ein gutes Anliegen gehabt. Weil dahergelaufene Messias, die gab es regelmäßig. Und das waren Leute, die die Schriften kannten und denen es so wichtig war, dass wirklich diese Gottesfurcht auch erhalten bleibt. Die hatten aber, das heißt, das Grundproblem war nicht, dass sie nicht auch Gottes Wirken sehen wollten. Das Problem war, dass sie von Anfang an eine feste Vorstellung davon hatten, was es bedeutet, wenn Gott wirkt. Also es gab eine Box, da stand Messias drauf und da hatten die eine ziemlich klare Vorstellung, wie dieser Messias sich zu verhalten hatte. Und jetzt kam Jesus daher und sprengte alles, was in dieser Box war. Und auch wir können so eine Tendenz haben, dass wir wollen Gottes Wirken sehen, aber wir wollen eigentlich so ein Automat, wo wir wissen, wenn ich 3 Gebete oben raus reinwerfe, dann kommt das unten raus, was ich mir wünsche. Und das gibt uns Gott nie. Und deswegen, wenn ich euch ermutige und einlade, zu sagen, hey, ihr in eurem Alltag, dort wo ihr seid, lasst uns so Menschen sein, die wie diese 4 Männer Menschen zu Jesus bringen, dann haben wir trotzdem keine Formel, keine Garantie, dass alles so laufen wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Es wird immer auch Risiko bedeuten. Und wenn du mit deinem Arbeitskollegen oder deiner Arbeitskollegin oder mit deiner Nachbarin anfängst, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch sagst, hey, weißt du was, das tut mir leid zu hören, dass du damit kämpfst, kann ich da für dich beten, dass du nicht weißt, was genau passieren wird. Weil Jesus uns immer einlädt, in dieser Beziehung zu bleiben, wo klar ist, er ist Gott und wir sind Menschen. Also lasst uns unseren Teil machen. Unser Teil ist es nicht, Leben zu verändern. Die Kraft haben wir nicht. Unser Teil ist es nicht, Menschen zu retten. Der Retterjob, der ist auch schon vergeben. Unser Teil ist es, Menschen zu Jesus zu tragen. Was Jesus dann macht, das liegt in seiner Hand. Und ich hoffe, dass das manchen Druck von uns nimmt. Manche Last, alle Outcomes bestimmen zu müssen. Die Macht haben wir eh nicht, die Kraft haben wir eh nicht. Aber lasst uns Menschen sein, die andere zu Jesus tragen. Und es könnte noch so viel mehr über diese Geschichte gesagt werden. Vielleicht einen letzten Punkt noch. Es gab andere, die standen dabei und die haben gesagt, boah, sowas haben wir noch nie gesehen. Hammer, in unserem kleinen Ort passiert sowas hier. Morgen werden die alle davon erzählen, was hier passiert ist. Unglaublich. Und wie groß ist Gott? Und dann wird es aber viele gegeben haben, die sind zurück in ihren Alltag gegangen und nicht viel hat sich verändert. Und als es ein paar Jahre später dann dran war, nicht Halleluja, Gott sei gepriesen zu rufen, sondern kreuzige ihn, da haben sie kreuzige ihn gerufen. Es gibt immer Menschen, die sehen, was Jesus macht und die sind für einen Moment begeistert darüber und unterhalten vielleicht und denken, wow. Und die gehen dann aber zurück in ihren Alltag und sehen nicht, dass Jesus das Potenzial hat, auch ihren Alltag zu verändern. Von daher lasst uns nicht Menschen sein, die dastehen wie die Schriftgelehrten und die mit dem Zeigefinger zeigen und sagen, nee, also wenn Gott nicht innerhalb meiner Box arbeiten kann, dann bin ich nicht dafür. Lasst uns nicht einfach nur Leute sein, die dabei stehen, die klatschen und jubeln und dann zurückgehen und einfach so weitermachen wie bisher. Sondern lasst uns Menschen sein wie diese 4 Männer, die wissen, eine Begegnung mit Jesus hat das Potenzial, alles zu verändern. Wo sind Leute in meinem Umfeld, die nicht selber zu Jesus gehen können und ich kann sie zu ihm hintragen? Und ich möchte zum Abschluss jetzt einfach 2 Minuten Stille nehmen und ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und Gott einladen, dass er euch eine Person zeigt, in der er vielleicht schon am Wirken ist, die in deinem Umfeld ist, die du schon kennst Und ich möchte Gott bitten, dir zu zeigen, was dran ist. In dieser nächsten Woche möchte ich ermutigen, das wirklich auch konkret zu machen und dir etwas vorzunehmen für die kommende Woche. Vater, ich danke dir so, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns nachgegangen bist, wo wir hoffnungslos verloren waren, wo wir nichts an uns hatten, mit dem wir zu dir hätten kommen können, dass du uns nachgegangen bist und dass du so genauso heute noch Menschen nachgehst und dass du deine Kinder, die dich schon kennen, gebrauchst, um anderen nachzugehen. Und ich möchte dich so bitten, dass du jetzt in diesen 2 Minuten, die wir ruhig sind, dass du sprichst zu jedem Einzelnen, dass du uns ganz konkret zeigst, was dran ist nächste Woche, wer Personen sind, in denen du schon am Wirken bist und mit denen du eine Begegnung haben möchtest. Sprich du bitte, Heiliger Geist, jetzt.